ARD. Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Ahoi, heute am 8. März. Heute ist Internationaler Frauentag oder Feministischer Kampftag, wie auch immer Frau es nennen mag. Auf jeden Fall Internationaler Festtag aller Blumenhandlungen. Glückwunsch, sag ich, Katrin Schumacher. Und ich habe auch einen kleinen Strauß gebunden. 3 Bücher zum Lesen oder Verschenken. Ein Knaller ist dabei, ein Buch aus dem Nachlass von Gabriel Garcia Marquez, das gestern bei uns auf Deutsch erschienen ist. Außerdem was Kuschliges, ein Roman über Margarete Steiff. Und erstmal geht's um Mutterschaft. Christina Wessely, Liebesmühe. Bücher über Mutterschaft haben in letzter Zeit Konjunktur. Man denke zum Beispiel an Eva von Verena Rosbacher, gerade übrigens zu haben hier in der ARD-Audiothek zum Hören. Ein großer Tipp. Es gibt viele Bücher und verhandelt wird nicht weniger als die lebensverändernde Entscheidung, ob Frau Mutter werden soll oder nicht und was es braucht, um eine vermeintlich gute Mutter zu werden und wie viel Glück oder Unglück mit der Mutterschaft verbunden ist. Jetzt ist ein weiteres Buch zu diesem Thema erschienen, eben von Christina Wessely. Die Autorin wurde 1976 in Wien geboren, ist heute Professorin für Kulturgeschichte des Wissens an der Leuphana-Universität Lüneburg. Bisher konnte man von Christina Wessely ein Sachbuch über die sogenannte Welteislehre und ein Essay über die Fotografie von Löwenbabys lesen. Jetzt also ein Buch über Mutterschaft. Bettina Baltscheff hat Liebesmühe gelesen.
Dass mit der Geburt eines Kindes nicht ausnahmslos das große Glück ausbricht, das ahnt man, selbst wenn man keine Kinder hat. Wie groß allerdings das Leid und die Entfremdung der Mutter vom eigenen Ich sein kann, wird selten besprochen. Zu groß ist die Erwartung der Mitmenschen, ein Baby müsse doch vor allem positive Gefühle auslösen. Zu stark ist der Druck auf die Mütter, diesen Erwartungen wenigstens äußerlich gerecht zu werden, das Glück wenigstens zu simulieren. In Liebesmühe simuliert Christina Wessely gar nichts und lässt den Gedanken und Gefühlen ihrer namenlosen Protagonistin nach der Geburt ihres ersten Kindes freien Lauf.
Sie hatte sich keine Illusionen über das Leben mit Kind gemacht, wusste, dass nicht alles Zirkus und Kasperltheater werden würde, obwohl sie sich in ihrer Vorstellung immer dort mit ihrem Sohn sah. Aber dass sie von einem Moment auf den anderen in die Hölle der ewigen Wiederkehr geworfen sein würde, dass die Historizität ihres eigenen Daseins zugunsten eines solchen Naturzustandes, der keine Geschichte kennt, verschwinden würde, schockierte sie.
Die Wahl der Worte deutet bereits darauf hin, dass hier eine Akademikerin spricht, genauer eine Historikerin. Sie ist es gewohnt, sachlich zu formulieren, Widersprüche akribisch zu analysieren, sich auf Fakten zu verlassen. Die Handlung des Buches erstreckt sich über ungefähr ein Jahr, in dem sich herausstellt, dass die Mutter an einer postpartalen Depression leidet, die von emotionaler Labilität und übermäßiger Sorge und Angst um das Kind geprägt ist. Dem ausgestellten Familienidyll der Mama-Blogs und Baby-Yoga-Gruppen kann die Protagonistin nichts abgewinnen. Stattdessen sucht sie Hilfe bei Therapeutinnen, findet Trost bei einer Freundin, der es ähnlich geht. Vor allem aber stürzt sie sich in Lektüren, will rational begreifen, was mit ihr passiert. Christina Wessely, die wie ihre Protagonistin Historikerin ist, formuliert hier geschliffene Sätze, die so auch in einem wissenschaftlichen Text stehen könnten.
Ihre Depression ist auch Ausdruck der Trauer über den Verlust derjenigen, die sie einmal gewesen ist. Ist Ausdruck eines Leidens an den Unterschieden zwischen dem eigenen Frauenbild und dem gesellschaftlichen Mutterbild. An den Differenzen zwischen dem eigenen Selbstverständnis und gesellschaftlichen Erwartungen. An den Differenzen zwischen dem Gelebten und dem Erhofften und dem Erwarteten und dem Gewussten und dem Gefühlten.
Einem Genre lässt sich Liebesmühe nur schwer zuordnen, dafür ist der Text zu uneindeutig. Immer wieder fragt man sich als Leserin, was man eigentlich vor sich hat, einen Roman, einen Bericht, ein erzählendes Sachbuch. Es kommt einem so vor, als ob dieses Buch von allem ein bisschen sein will. Doch dadurch verliert es leider an Kraft und Überzeugung. Gerade die persönliche Perspektive, die eine wichtige Rolle bei diesem emotional aufgeladenen Thema spielt, gerät ins Hintertreffen. Wenig zum Beispiel erfährt man vom Vater des Kindes, mit dem die Protagonistin zusammenlebt, wenig von ihrer Herkunft. Denn woher kommt ihr nüchterner Blick? Warum sucht sie ihr Heil vor allem in Büchern, mit denen sie sich offensichtlich wohler fühlt als mit Menschen? Die Geburt des Kindes ist auch ein Lernprozess, mit einem Menschen auszukommen, der auf absehbare Zeit nicht mehr von ihrer Seite weichen wird. Ein Lernprozess, der sich jedoch rein rational nicht fassen lässt. Die titelgebende Liebesmühe muss man also durchaus wörtlich verstehen. Christina Wessely beschreibt diese Mühe aus der Perspektive einer analytisch denkenden Wissenschaftlerin, die ihre Gefühle noch entdecken muss.
Bettina Baltscheff war das mit ihrer Lektüre von Christina Wesselys Buch Liebesmühe, erschienen im Hansa Verlag. Gabriel Garcia Marquez, wir sehen uns im August. Ich habe es geliebt, schon als Teenie habe ich seine Bücher verschlungen, ohne vielleicht alles zu verstehen, aber eintauchen, das ging trotzdem. Liebe in den Zeiten der Cholera oder 100 Jahre Einsamkeit sind tatsächlich so Bücher, die habe ich auf einem Stapel der immer mal wieder zu lesenden Bücher liegen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Aber Sensation und auch spannend, vielleicht muss ich das vorschieben. Es ist aus dem Nachlass des berühmten Erzählers ein bisher unbekannter Roman aufgetaucht. Ulf Heise hat ihn schon gelesen.
Als Gabriel Garcia Marquez den Roman »Wir sehen uns im August« in Angriff nahm, befand er sich bereits auf dem Weg in die Demenz. Er spürte täglich, dass er erheblich an geistiger Kraft verlor und befahl seinen Kindern, das Manuskript zu entsorgen. Wörtlich erklärte er, dieses Buch taugt nichts, es muss vernichtet werden. Die Söhne befolgten seinen dringlichen Rat allerdings nicht, sondern publizierten die lückenhafte Story, obwohl sie um deren Mängel wussten.
Fast 10 Jahre nach seinem Tod haben wir den Text erneut gelesen und entdeckt, dass er sehr viel und viel Genussreiches zu bieten hat. In der Tat fehlt ihm der Feinschliff, er weist ein paar Stolperstellen und gewisse Unstimmigkeiten auf, nichts jedoch, was daran hindern würde, auch hier zu genießen, was sein Werk auszeichnet, seine Erfindungskraft, die Poesie der Sprache, das fesselnde Erzählen, sein Menschenbild und die Zuneigung, mit der er sich den Erlebnissen seiner Figuren und deren Missgeschicken widmet.
Dieses offene Bekenntnis der beiden Marquez-Erben zum letzten Werk ihres Vaters besticht durch verblüffende Aufrichtigkeit. Aber wovon handelt das heiß diskutierte Opus überhaupt? Letztmals steuerte der Nobelpreisträger darin auf sein Spezialthema Liebe zu. Im Kern dreht sich das Geschehen um eine Frau, die oft auf eine Karibikinsel reist, um dort das Grab ihrer Mutter zu ehren.
Sie hieß Anna Magdalena Bach, war 46 Jahre alt und 27 Jahre glücklich verheiratet mit einem Mann, den sie liebte und der sie liebte, den sie geheiratet hatte, ohne das Studium der Künste und Literatur beendet zu haben, noch als Jungfrau und ohne vorherige Liebeleien.
Gabriel Garcia Marquez wählte den Namen der Titelfigur keineswegs zufällig. Die originale Anna Magdalena Bach, die mit dem deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach verheiratet war, diente ihm hier als Spiegelbild für seine 2020 verstorbene Ehefrau Mercedes Barcha, die als sehr musikinteressiert galt. Er schildert das Auftauchen der ungewöhnlich attraktiven Frau äußerst exakt.
Aus ihrer Tasche zog sie ein Necessaire aus Ziegenleder und legte auf den Nachttisch ein aufzuschneidendes Buch, in dem ein elfenbeinerner Brieföffner eine Seite markierte. Sie holte ein rosaseidenes Nachthemd heraus und schob es unter das Kopfkissen. Dann nahm sie ein mit tropischen Vögeln bedrucktes Seidentuch aus der Tasche, eine weiße, kurzärmelige Bluse und ein paar alte Tennisschuhe und brachte alles ins Badezimmer.
Es mangelt nicht an erotischen Szenen in diesem beinahe ausgelöschten Text von Gabriel Garcia Marquez. Sie erinnern an Arbeiten von D.H. Lawrence, Anais Nin oder Henry Miller. An Plastizität lassen sie nichts vermissen.
Sie überließ ihm keinerlei Initiative, bestieg ihn mit Leib und Seele und verschlang ihn allein für sich und ohne an ihn zu denken, bis beide fassungslos und erschöpft im eigenen Schweiß trieben. Sie blieb auf ihm, kämpfte unter dem erstickenden Lärm des Ventilators mit den ersten Gewissensbissen, bis sie merkte, dass er nicht normal atmete, wie er da offen, mit ausgestreckten Armen unter dem Gewicht ihres Körpers lag, worauf sie sich neben ihn auf den Rücken legte.
Gabriel Garcia Marquez zählt neben Jorge Luis Borges und Miguel Angel Asturias zu den Urhebern des magischen Realismus. Doch in seinem Vermächtnis kündet von dieser einst avantgardistischen Tendenz nichts, denn man bekommt es lediglich mit purem Realismus zu tun. Aber selbst auf diesem bereits eroberten Gebiet gewinnt der Altmeister der Prosa posthum mit einem Schachzug, auf den keiner gewettet hat. Er kann nämlich auch ganz klassisch fabulieren.
Ulf Heise war das über den Roman »Wir sehen uns im August« von Gabriel Garcia Marquez, ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch rausgekommen, übersetzt aus dem Spanischen hat ihn Dagmar Plötz. Maren Gottschalk, Fräulein Steif. Und wie schon angekündigt, zum Schluss was Kuscheliges. Maren Gottschalk hat einen Roman geschrieben über die Pionierin der Teddybären. Genau, die Kuscheltiere mit dem Knopf im Ohr. Und der Roman, der sei hier nochmal ans Herz gelegt von Katja Weise.
Das erste Stofftier, das Margarete Steif schuf, war kaum größer als eine Männerfaust. Und kein Teddy, sondern ein weißes Elefantle. Aus Filz. Eigentlich sollte es der Schwägerin als Nadelkissen dienen.
Es muss dann den Moment gegeben haben, in dem ihr klar wurde, dass dieser kleine Elefant kein Nadelkissen sein will, sondern ein Spieltier. Wahrscheinlich war es der Moment, in dem einer ihrer Neffen dieses Tierchen in die Hand genommen hat.
Ein magischer Moment, sagt Maren Gottschalk, den sie gleich am Anfang ihres Romans ausspinnt.
Paul nimmt den Elefanten vorsichtig in die Hand und schaut ihn an. Dann hält er ihn vor sein Gesicht, als wolle er Zwiesprache halten. Leise sagt der Junge, ich heiße Paul. Und wie heißt du?
1879 war das. Margarete Steif war 32 Jahre alt, hatte bisher vor allem Kleider und Kissen genäht und ahnte wohl kaum, dass mit diesem kleinen Tier ihre Karriere als Unternehmerin richtig Fahrt aufnehmen würde. Gottschalk zeichnet das Bild einer jungen, ehrgeizigen, durchsetzungsstarken Frau, charmant und witzig dazu. Nach einer Erkrankung von klein auf an den Rollstuhl gefesselt, wollte und konnte sie die Rolle nicht akzeptieren, die ihr damals von der Gesellschaft zugeschrieben wurde.
Sie wollte dabei sein, sie wollte sich auf keinen Fall irgendwo im Hintergrund halten, wie man es ja in ihrer Zeit sogar erwartet hat, eigentlich von einem Kind mit Behinderung, was eigentlich immer dankbar sein sollte, dass man sich um es kümmert. Und ich glaube, es war ein starker Drang in ihr, wirklich überall dorthin zu gelangen, wo die anderen auch waren. Das war ihr Recht. Das hat sie ganz, ganz stark so empfunden.
Gib ihn zurück, sonst hole ich ihn.
Oh, da kriege ich es aber mit der Angst, wenn mir Mädle droht, krüppel ich das.
Aus dem Margarete-Steif-Film mit Heike Makatsch kennen viele die Bilder von dem Mädchen, das in einem Leiterwagen durch die Kopfsteingassen gezogen wird, das sich weder von frechen Jungen noch von der Mutter einschüchtern lässt. Auch Maren Gottschalk erzählt davon. Er findet, ähnlich wie der Film, eine Liebe, die nicht belegt ist, hier zu einem Hamburger Kaufmann, doch bleibt sie insgesamt näher an den historischen Fakten. So hat nicht Margaretes jüngerer Bruder Fritz, der sie maßgeblich unterstützt hat, den berühmten Teddy erfunden, sondern ihr Neffe Richard. Ein Prozess, der sich über Jahre hinzog.
Und irgendwann hatte er eben diesen, den wir jetzt heute den Teddybär nennen, diesen Bären, der eigentlich ein bisschen ist wie ein Kind. Also ein lieber, zutraulicher Bär, ein Bär, der praktisch Arme und Beine hat. Er war auch das erste Tier, was bewegliche Arme und Beine haben sollte.
Absolutely adorable. Ask them how many they've got and what they want for them.
Wie viele Bären haben Sie und was soll er kosten?
Wir haben 100 Stück. 4 Mark.
Oh, well, I'm gonna need a lot more than that.
3000 bis Weihnachten. In den USA war der Teddy zunächst beliebter als in Deutschland. Die Firma, die ihren ersten Sitz in der Nähstube von Margaretes Elternhaus hatte, wuchs und wuchs. Nicht nur für die Familie, für viele, vor allem Frauen, schuf die Unternehmerin Arbeitsplätze in ihrem Geburtsort Gingen in Baden-Württemberg.
Das ist schon ein sehr besonderes Leben, finde ich. Also ein sehr besonderes Vorbild auch, dass man lernen kann, wie man es schafft, diese Grenzen, die einem das Leben gesetzt hat, einfach nicht zu akzeptieren, sondern Stück für Stück, immer so weit sie gucken konnte, sozusagen, hat sie das Risiko ausgedehnt.
Maren Gottschalk hat intensiv recherchiert und stützt sich unter anderem auf Aufzeichnungen, die Margarete Steiff für ihre Nichten und Neffen verfasst hat. Entstanden ist so, ausgehend von den Fakten, eine dichte, spannende Romanbiografie, die auch Zeitgeschichte erzählt.
Katja Weise war das über Fräulein Steiff, den Roman über Margarete Steiff von Maren Gottschalk, rausgekommen im Penguin Verlag. Die drei der Woche, drei Buchtipps aus unserer Redaktion von MDR Kultur, jeden Freitag hier in der ARD Audiothek. Abonnieren hilft, um nichts zu verpassen, und freut mich natürlich. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage danke, tschüss, ahoi und warmes Wochenende.